Liebe Schwestern und Brüder, der Predigtext für heute steht im ersten Brief des Petrus, ist dort überschrieben mit lebendige Hoffnung. Kapitel 1, Verse 3 bis 9. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereitet ist, dass ihr offenbar werdet zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, dass ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbar wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch geliebt. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Ich habe Ihnen heute einen kleinen Filmausschnitt mitgebracht aus dem Film Den Himmel gibt's echt. Da wollen wir jetzt mal reinschauen.
Natürlich weiß ich das. Cassie ist deine Schwester.
Nein, ich meine, ich habe zwei Schwestern. Das eine Baby ist in deinem Bauch gestorben, stimmt's?
Wer hat dir erzählt, dass in deinem Bauch ein Baby gestorben ist?
Ein kleines Mädchen kam auf mich zu, hat mich gedrückt und mich nicht mehr losgelassen.
Der Schmerz, den ich erleiden musste, war nichts im Vergleich dazu, meinen Sohn, dem Tod so nahe zu sehen.
Im Krankenhaus sagte man mir, dass man nicht damit gerechnet hat, dass er überlebt. Es fehlt das Wort Wunder.
Mein Sohn hat Dinge gesehen, die er so nie hätte wahrnehmen können.
Ihr Sohn hatte eine Nahtoderfahrung.
Ich bin aus meinem Körper raus und konnte alles sehen. Und haben wir in dem einen Raum. Und du warst in einem anderen.
Er starrt schon seit Stunden auf dieses Ding.
Stimmt irgendwas mit Korten nicht? Er sagt manchmal so komische Sachen. Du hast deinen Großvater Pop genannt, nicht wahr?
Ich war etwa so alt wie du, als er starb.
Er ist wirklich nett.
Hast du meinen Großvater gesehen? Ist das der Mann?
Das ist der. Das ist Pop.
Cassie, stimmt es, dass du einen Jungen geschlagen hast?
Die beiden haben sich über Korten lustig gemacht.
Wird Cassie jetzt dafür bestraft?
Wieso denn? Ich werde ihr zeigen, wie man zuschlägt, ohne dass es ihr wehtut. Ich würde ihm so gern glauben, aber alles, wovon er spricht, kann unmöglich wahr sein.
Wir bieten dir unsere Hilfe an, aber unsere Stadt darf nicht zum Zirkus werden.
Keiner von euch glaubt mir, habe ich recht?
Manche Menschen haben Angst davor, an etwas zu glauben.
Ich finde nur, dass wir uns erstmal auf dieses Leben konzentrieren sollten. Glaubst du, mein Sohn ist im Himmel?
Er hat mir gesagt, dass alles gut ist. Du brauchst keine Angst zu haben.
Da bewirkt etwas. Konnten wir nicht schon oft einen Blick auf den Himmel werfen? Im ersten Schrei eines Babys, im Mut eines Freundes, in der Liebe einer Mutter oder eines Vaters? Ich sehe etwas, also glaube ich es.
Und du?
Liebe Schwestern und Brüder, diese Geschichte ist fast unglaublich. Den Himmel gibt's echt, erzählt von einem kleinen Jungen, der durch eine Krankheit nah an den Rand des Todes gekommen ist und offensichtlich etwas erlebt und erfahren hat, was sich andere Menschen nicht erklären können. Und wo wir erleben, dass diese anderen Menschen richtig Schwierigkeiten damit haben. Und wir machen das, gucken diesen Film heute oder diesen Trailer, um uns daran zu erinnern, dass wir letzte Woche Ostern gefeiert haben. Ostern, der Gottesdienst wird mit dem Ruf begonnen, er ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden. Ostern ist genauso eine unglaubliche Geschichte. Da schickt jemand, der dieses Universum geschaffen hat, der die Welt geschaffen hat, der alles in seiner Hand hält, der schickt seinen Sohn auf die Erde. Und am Palmsonntag noch erwarten alle, dass der neue König, der irdische König der Juden, einzieht nach Jerusalem und die Römer vertreibt und rausschmeißt. Doch dieser König wandert direkt durch Jerusalem durch, an den hohen Herren vorbei, wird von ihnen angeklagt, von der römischen Justiz verurteilt und ans Kreuz geschlagen. Und nicht, dass es damit vorbei ist, dass man meinen könnte, na gut, das war halt eine Episode, Ende, fertig. Nein, es geht noch darüber hinaus, denn das Grab, in das er gelegt wird, ist 3 Tage später auf einmal leer. Und die Jünger bekennen, nachdem Frauen das leere Grab gefunden haben, die Jünger bekennen, Jesus, der Sohn Gottes, ist auferstanden. Auferweckt von seinem Vater am 3. Tag, so wie er es selbst angekündigt hat. Es ist eine unglaubliche Geschichte. Aber es ist genau die Geschichte, liebe Schwestern und Brüder, auf die unser Glauben baut, auf der unser Glaube ruht, dass Jesus auferstanden ist, und zwar nicht irgendwie ins Kerygma oder wie ein Mythos in eine Hoffnungserzählung oder ähnliches, sondern dass Jesus leiblich von den Toten auferstanden ist, ist das Zentrum unseres Glaubens. Paulus schreibt im 1. Korinther 15, Vers 14, wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, dann hat unsere Verkündigung keinen Sinn. Auch euer Glaube ist dann sinnlos. Das heißt doch, dass wenn wir nicht glauben können, dass Jesus tatsächlich, leiblich, echt und in Wirklichkeit auferstanden ist, dann haben auch wir keine Hoffnung auf eine Auferstehung. So unglaublich diese Geschichte ist und so beispiellos in der Historie, in unserer Geschichte, diese Erzählung von der Auferstehung ist, ohne Auferstehung sind wir elend. 1. Korinther 15, Vers 17 bis 18 macht das sehr deutlich. Paulus schreibt davon, dass wir ohne den Glauben oder ohne dass Jesus leiblich auferstanden ist, keine Hoffnung haben. Und wenn wir behaupten würden, er wäre auferstanden, obwohl er das nicht ist, dann, Zitat, sind wir also auch die verloren, die im Vertrauen auf Christus gestorben sind. Wenn wir nur für das jetzige Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Wenn Sie auf den Liederzettel gucken, dann ist dieser Gottesdienst überschrieben mit der Fragestellung ein bisschen Glauben? Fragezeichen. An der Fragestellung, ob wir an die Auferweckung eines Menschen, der Gottes Sohn ist oder sein soll, glauben können, entscheidet sich, ob wir überhaupt glauben können. An der Frage nach der Auferstehung Jesu entscheidet sich unser christlicher Glaube. Wenn er nicht auferstanden ist, so sagt Paulus, schmeiß weg, was du hast, es ist Mythos, es ist Quatsch, es ist Mist und wir sind elender als diejenigen, die sich hier ums Leben kümmern, denn wir laufen einer Lüge hinterher. Ein bisschen Glauben geht also nicht. Es gibt im Glauben keinen Mittelweg, kein ein bisschen auferstanden, kein der vielleicht ein wenig auferweckt wurde, sondern es gibt nur die Frage, ist er auferweckt und was heißt das für uns oder ist er nicht auferweckt? Und Gott sei Dank gibt uns ja die Bibel viele Hinweise, dass wir an die Auferstehung glauben können, dass es gute Gründe gibt, an die Auferstehung zu glauben. Das erste ist, dass die Bibel die Auferstehung bezeugt, in den Evangelien, aber auch in den Briefen, in dem, was Paulus schreibt und dort wiedergibt. Jetzt gibt es viele kritische Rückmeldungen, dass die Bibel ja kein historisches Dokument sei und dass dort natürlich irgendwelche Dinge aufgeschrieben werden, die dort aufgeschrieben sind, weil sie Hoffnung machen sollen und nicht, weil sie historisch stattgefunden haben. Liebe Schwestern und Brüder, es gibt so viele historische Quellen aus jüngerer Zeit, die viel weniger belegt sind als das, was in der Bibel steht, denen wir, denen auch Historiker Glauben schenken, sodass man sagen muss, dass wir im Blick auf die Bibel überkritisch sind. Es gibt, anders gesagt, es gibt kaum ein geschichtliches Ereignis, was 2000 Jahre her ist, für die die Quellenlage so dermaßen gut ist, wie für die Auferstehung Jesu. Und zwar nicht nur in der Bibel, sondern auch in Schriften darüber hinaus. Zweitens, wer damals in der jüdischen Gesellschaft eine erfundene Geschichte glaubhaft erzählen wollte oder ein Märchen sozusagen zu einer wahren Geschichte machen wollte, der hätte niemals, nie und nimmer Frauen das leere Grab entdecken lassen. Denn die Aussage von Frauen galt damals weniger als die Aussage eines Mannes. Andersrum gesagt, wenn man ein Märchen, etwas, was nicht passiert hat, eine Lüge, falsch hätte bezeugen wollen, dann hätten die Evangelisten in der jüdischen Gesellschaft sinnvollerweise Männer das offene Grab finden lassen, nicht Frauen. Drittens, ich will noch zwei Gründe liefern, warum man der Bibel in ihren Berichten vertrauen kann. Im ersten Korintherbrief schreibt Paulus im Kapitel 15 selbst, später sahen ihn über 500 Brüder und Schwestern. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige aber sind entschlafen. Liebe Schwestern und Brüder, wenn ich einen Brief an jemanden schreibe, in dem ich von einem unglaublichen Erlebnis berichte, und sage, es gibt 500 Zeugen und die meisten von denen leben noch. Gut, ein paar sind mittlerweile gestorben, aber die meisten von ihnen leben noch. Dann mache ich das, um meinem Gegenüber zu sagen, wenn du willst, dann prüf meine Aussage nach. Frag sie. Ich sag dir auch, wer es ist. 500 Zeugen, die meisten leben. Frag sie. Ich schreibe keinen Mist. Und noch einen weiteren Grund vielleicht. Es gibt keinen erkennbaren, logischen oder nachvollziehbaren Grund dafür, dass die Apostel sich foltern, martern, verfolgen, ins Gefängnis werfen und umbringen lassen für jemanden, dessen Mission eigentlich als gescheitert gelten müsste. Denn ohne die Auferstehung Jesu würde seine Mission mit Sicherheit als gescheitert gelten. Wenn also Jesus nicht auferstanden ist und wenn wir uns erinnern in der Oster- oder in der Karfreitagsgeschichte, wie verzweifelt die Jünger waren, da war ihr Messias und anstatt die Macht in die Hand zu nehmen und das Heil zu bringen, lässt er sich ans Kreuz schlagen. Sie haben sich in alle Winde zerstreut. Wenn wir uns daran erinnern, warum sollten diese Jünger, die geschlagen am Boden liegend waren, warum sollten die sich ohne ein solches Erlebnis wie Ostern foltern, martern, verfolgen und ins Gefängnis werfen lassen? Für jemanden, der ihnen Blödsinn erzählt hat? Das kann man sich kaum vorstellen. Es gibt also gute Gründe, daran zu glauben, dass Christus wirklich der Christus ist, dass Jesus der Christus ist, dass Jesus Gottes Sohn ist. Der Sohn dessen, der alles geschaffen hat. Und natürlich entzieht sich eine Auferweckung, eine Auferstehung unserem Erfahrungshorizont. Ich habe das noch nie erlebt. Aber wenn ich daran glaube, dass dieser Kosmos kein Zufallsprodukt ist, kein Projekt eines, tja, wie auch immer gearteten, woherkommenden Urknalls, der keinen Beweger, keinen ersten Anstoßer hat, wenn ich daran glaube, dass alles um mich herum, dass die Ordnung, die ich feststelle, die Regeln, die ich erforschen kann, wenn ich daran glaube, dass es jemanden gibt, der dafür verantwortlich ist, ist es dann wirklich so erstaunlich, daran zu glauben, dass dieser, der diese Regeln geschaffen hat, sie nicht auch außer Kraft setzen kann, wenn er will, und seinen eigenen Sohn, einen Menschen zu seinem Sohn macht und seinen eigenen Sohn aus dem Grab wieder auferstehen lässt, ist das wirklich so unglaublich für denjenigen, der alles geschaffen hat, worin wir uns bewegen? Ich finde nicht. Wenn das aber so ist, dass es gute Gründe für einen auferweckten Jesus gibt, und wenn es gute Gründe daran zu glauben gibt, wenn es gute Gründe gibt zu glauben, dass Christus der Sohn Gottes ist und dass er auf unsere Welt gekommen ist, um uns zu zeigen, wie wir leben sollen, dann kann die Botschaft Jesu keine Botschaft sein, die ich ein bisschen verfolge. Sondern dann bringt er uns ich lebe und ihr sollt auch leben, sagt Johannes, dann bringt er uns ein Leben, was über unseren Tod hinausreicht. Dann bringt er uns eine ewige Botschaft, eine Botschaft, die wichtiger ist als unser Alltag. Und das kann ich nicht beantworten, indem ich ein bisschen daran glaube. Sondern dann muss ich die Frage stellen, wenn das so ist, wenn es wirklich jemanden gibt, der Gottes Sohn ist und der mir gesagt hat, wie Gott möchte, dass wir leben, weil er uns liebt und weil er uns zu sich nach Hause holen will, dann muss ich doch fragen, was will dieser Mensch von mir? Was will dieser Sohn Gottes von mir? Denn dieser eine ist ja nicht nur gestorben und selbst auferweckt, sondern er ist gestorben und hat all unsere Schuld auf sich genommen. Nicky Gamble hat dafür ein schönes Bild gebraucht in einem seiner Vorträge im Alpha-Kurs. Er nahm ein Buch in die Hand und legte es auf die flache Hand und sagte, diese flache Hand, das sind wir. Das Buch ist unsere Sünde, unsere Schuld. Sie trennt uns von Gott und lässt uns nicht zu Gott kommen. Denn bei Gott kann nichts Sündiges bestehen. Dort, wo das Reine, das Gute, das Wahre ist, dort kann die Sünde nicht bestehen. Und jetzt kommt Jesus am Kreuz und nimmt dieses Buch, diese Sünde von uns weg. Und auf einmal gibt es nichts mehr, was zwischen uns und Gott ist. Weil Jesus diese Sünde in diesem Bild hier, das Buch von uns genommen hat und uns den Weg zu Gott eröffnet hat. Das ist auch der Grund, warum er auf einmal am Kreuz sagen konnte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Denn indem er unsere Schuld auf sich nahm, hat er nachgefühlt, was es bedeutet, von Gott getrennt zu sein. Denn unsere Schuld hat ihn, indem er sie auf sich nahm, erfahren lassen, was es heißt, von Gott getrennt zu sein. Wenn Jesus aber diese Sünde auf sich genommen hat, wenn er sie uns weggenommen hat, wenn die Sünde unserer Verfehlung, wenn unser falsches Leben am Ziel vorbeileben, an Gottes Wort vorbeileben, an dem vorbeileben, was Gott als gut und richtig angesehen hat, wenn Jesus das weggenommen hat und wenn er in seiner Liebe uns zeigt, wie wir anders leben können, dann haben wir damit ja ein Geschenk Gottes erfahren dürfen. Römer 6,23 schreibt Paulus, denn die Sünde hat als Sold den Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben. Durch Jesus Christus haben wir Zugang zum ewigen Leben. Ob das dann so aussieht, wie der kleine Junge es in dem Film erlebt hat, den Himmel gibt's wirklich, oder ob es anders aussieht, wen wir dort treffen und wie es gestaltet wird, das wissen wir alles nicht. Aber was wir wissen ist, dass der Tod seinen Stachel verliert. Der Existenzialismus, der französische Existenzialismus aus der Mitte des 20. Jahrhunderts, sieht im Tod die nachträgliche Sinnentleerung des Lebens. Denn nichts von dem, was ich war, was mich ausgemacht hat, was ich gewesen bin, was ich bewirkt habe, hat Bestand, weil alles mit mir in den Tod geht. Natürlich, vielleicht gibt es eine Firma, die ich gegründet habe, die besteht, womöglich vielleicht eine Stiftung gegründet, aber ich selbst habe keinen Anteil mehr daran. Tod, wo ist dein Stachel? Wenn wir wissen, dass wir Anteil am ewigen Leben haben, weil Jesus uns den Weg zum ewigen Leben befreit hat. Ich lese nochmal den Predigttext und zwar ab Vers 6. Darüber könnt ihr euch freuen. Allerdings müsst ihr nach Gottes Willen jetzt erst einmal eine kurze Zeit leiden, denn ihr werdet mehrfach auf die Probe gestellt. Ach, war ja klar. Jetzt haben wir zwar irgendwie das ewige Leben verdient, nein, verdient haben wir es nicht, sondern geschenkt bekommen als Geschenk Gottes, so schreibt Paulus es, verdienen können wir es nicht. Aber irgendwie ist jetzt doch noch ein Haken dran. Blöd gelaufen. Aber eigentlich war es klar. Manche Sachen, wie sagt der Volksmund, sind einfach zu schön, um wahr zu sein. Und die Religionskritiker hauen genau in diese Kerbe und sagen, Religion ist Opium für das Volk. Dieser Satz geht auf ein Zitat von Karl Marx zurück, so wie ich ihn genannt habe, ist er von Lenin sozusagen weiterentwickelt. Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur. Denn Religion ist der Heiligenschein, so nennt Karl Marx es, ungerechter Zustände, der Heiligenschein des irdischen Elends. Religion ist eine Vertröstung aufs Jenseits, genauso wie es hier jetzt bei Petrus leicht interpretiert werden kann. Also, irgendwann später werdet ihr die Rettung haben, aber jetzt ist gerade noch ein bisschen Käse, jetzt müsst ihr doch noch ein bisschen aushalten. Und das dient natürlich dazu, dass euer Glaube sich als echt erweist, er ist wertvoller als vergängliches Gold, das im Feuer und so fort, aber klar ist, jetzt ist noch nicht gut, später wird's gut. Das Ziel der Religion, so kann man Marx entnehmen, ist die Zementierung der obrigkeitsstaatlichen Macht, also die Macht der Reichen. Religion ist das Deckmäntelchen derjenigen, die von ihrem Haben nichts teilen wollen. Religion dient dazu, den kleinen Mann, wie man früher sagte, klein zu halten. Wer allerdings das Christentum, wer allerdings Jesus so versteht, er hat die soziale und politische Sprengkraft der Bergpredigt nicht verstanden. Der Verweis auf die Ewigkeit, die hier im Petrusbrief stattfindet, ist vielmehr der Verweis darauf, dass wir uns auf etwas freuen dürfen, was da auf uns wartet. Wir dürfen uns nämlich darauf freuen, dass nicht alles zu Ende ist. Und vielleicht kann man das am ehesten verstehen, wenn man sich dazu mal überlegt, wie das denn bei uns mit der Vorfreude ist. Meine Frau hat vor nicht allzu langer Zeit Geburtstag gehabt und ich kann mich noch gut erinnern, wie sie Wochen vorher überlegt hat, okay, wie mache ich das denn? Ach, ich mache mal einen Frauenabend. Ach Mensch, das mache ich mal alleine mit den Frauen, das wird doch auch toll. Alex, du bist doch mir nicht böse, wenn du nicht dabei bist. Nein, natürlich bin ich dir nicht böse, wie soll ich das? Ach, und dann mache ich einen Literaturabend und jeder bringt sein Liebste. Und sie freute sich auf diesen Abend. Und als sie dann die Planung für diesen Abend fertig hatte, waren es irgendwie noch 10 Tage oder so, die sie, ja wie denn, irgendwie durchhalten musste sozusagen, bis dann denn endlich dieser Abend war, auf den sie sich so freute. Und na klar, war in diesen 10 Tagen noch einiges an Mist und es gab Arbeit, es gab nicht so schöne Sachen, aber das schmälerte in nichts die Vorfreude auf diesem Geburtstagsabend. So. Liebe Schwestern und Brüder, würde ich den Petrustext hier verstehen. Ab Vers 8 heißt es, ihr liebt ihn, nämlich den Christus, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Deshalb könnt ihr jubeln in unaussprechlicher Freude, nämlich in der Vorfreude, die schon von der künftigen Herrlichkeit erfüllt ist. Liebe Schwestern und Brüder, durch Jesus Christus wissen wir, dass wir Anteil haben werden am ewigen Leben. Und darauf dürfen wir uns heute schon freuen. Mit anderen Worten, gibt's den Himmel wirklich? Ja, liebe Schwestern und Brüder, den Himmel gibt's wirklich. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.